Ja, Gnade sei mit euch und Friede von Jesus, unserem Herrn. Amen. Ich finde, das ist so ein krasses Lied. Wer ist ein Gott wie du, der Sünden verzeiht und liebt, gnädig zu sein? Also es ist so eine starke Botschaft, ein so hoffnungsvoller Vers, dass er mich zum Staunen, zum Jubeln und zum Loben bringt. Und das ist tatsächlich auch der Vers, warum ich mir überhaupt mich hier ausgesucht habe. Denn Anja und ich, wir hören jetzt seit einem guten Dreivierteljahr jeden Tag Bibel in einem Jahr von Nikki Gamble. Und es ist ganz nett, da jeden Tag ein Stück in der Bibel zu hören und gerade auch mal die unliebsamen Stellen oder die Stellen, die man schnell mal überliest, weil sie vielleicht doch nicht in so vielen Leseplänen drin sind, weil sie einen vielleicht anstrengend sind. Ich rede da besonders von den Gebotsordnungen in den Büchern Mose, an den Landteilungen, welcher Stamm jetzt welches Gebiet bekommt, oder auch Namensregister. Und da sind wir jetzt vor kurzem beim Propheten Micha gelandet und dieser Vers hat mich wieder voll begeistert. Und als mich Jochen jetzt letzte Woche gefragt hat, ob ich für die Predigt einspringen könnte, dachte ich, ja, Micha ist es, Micha begeistert, Micha lässt die Herzen heben. Genau. Und ich muss kurz ausholen, denn bevor ich zu Micha komme, möchte ich erzählen, dass wenn wir diese unliebsamen Stellen lesen, diese Landteilungen, die Gebotsordnungen, die einen vielleicht im ersten Moment auch gerne mal etwas zum Gähnen bringen, man eine Seite überspringt, ein paar Kapitel, dann wird doch, wenn man sich nochmal aufmerksam zuhört, wird klar, was sich Gott eigentlich für sein Volk vorstellt. Wie ein Staat aussieht, der von Gott geschaffen ist. Ein Staat, in dem Gott im Zentrum steht. Kein Bundeskanzler, kein König, kein gewählter Rat, sondern eine Theokratie, wo Gott in der Mitte steht. Wo Gott auch das soziale Miteinander, jedes Gesetz geschaffen und gewollt hat. Und wenn wir uns diese Gesetze und diese Bundesordnungen ansehen, dann stellen wir fest, dass Gott in seinem Volk an alle gedacht hat. Es gibt unfassbar viele Gesetze, die nur dafür da sind, die Schwächsten der Schwächen zu beschützen, die Witwen und Waisen. Es gibt wahnsinnig viel Text darum, wie das Land gerecht aufgeteilt wird. Und noch viel erstaunlicher, dass dieses Land, das aufgeteilt wird, unwiederbringlich den Familien gehört. Das Konzept von Landkauf oder Landnahme durch andere, Besitz verkaufen, ist Gott vollkommen fremd. Gott schenkt seinem Volk ein Land und was Gott dir und deiner Familie schenkt, ist unveräußerlich. Unveräußerlich und deswegen ist ein ganz zentraler Punkt auch dieses Erlassjahr, dieses 40. Jahr, wo alles Grundbesitz, der verkauft wird, wieder zurückgeht an die Familie von denen, denen Gott das Ganze zugeteilt hat. Gott teilt großzügig und gerecht und gütig. Und er selbst steht inmitten seines Zeltes, mitten in seinem Volk. Und so stellt sich Gott den Staat Israel vor. So stellt sich Gott vor, dass die Menschen leben sollen in diesen Weisungen, die für alle genug bieten. Aber ihr wisst es auch genauso gut wie ich, Israel versagt an dieser Stelle kolossal. Man kann es gar nicht anders sagen. Es fängt an mit der ungerechten Richterzeit. Es geht weiter, dass das Volk nicht mehr Gott in seinem Zentrum haben möchte als Theokratie, sondern eine Monarchie, wie alle Völker drumherum. Sie schreien nach einem König. Und nachdem David eigentlich der einzig wirklich gute König ist, folgen besonders nach der Reichsteilung viele, viele, viele schlechte Könige. Die meisten Könige werden vorgestellt mit wenigen Sätzen im Buch der Könige und sie taten das, was dem Gott ihres Vaters missfiel und folgten dem Beispiel der Völker um sie drumherum. In dem Buch der Chronik und dem Buch der Könige ist es eigentlich ein wiederkehrender Tonus, dass das Volk eben abfällt und dass der König das Volk zum Abfall verleitet, sodass die Propheten anfangen zu reden und Mahnworte zu sehen. Deswegen Könige und Propheten, das geht ja immer Hand in Hand. Denn die Propheten weisen darauf hin, dass in diesem Land eine massive Schieflage herrscht. Micha tritt im Südreich auf, das noch etwas länger besteht und zumindest ab und an mal einen König hat, der sie auf den richtigen Weg bringt. Aber zu Michas Zeiten, wo schon das Nordreich im Untergang begriffen ist, sieht er ein Land, das von Gott so weit weg ist, wie man es sich eigentlich nur vorstellen kann. Micha sieht ein Land, in dem die Reichen sich das nehmen, was sie wollen. Sie nehmen ein Stück, es gefällt mir, ich nehme es, ich bereichere mich durch Gier und Diebstahl. Micha spielt da wahrscheinlich auch auf den Weinberg von Naboth an, den ja der König geklaut hat, obwohl er so viel schon besitzt. Das Eigentum wird unter die Reichen aufgeteilt und von Alassia, von genug für alle, ist keine Spur mehr zu hören. Micha schreibt, sie begehren die Äcker und sie nehmen die Häuser weg und reißen an sich, so treiben sie mit Gewalt ein jeder in das Haus und nehmen jeden sein Erbe. Schreibt Micha in Kapitel 2, Vers 2. Und die Priester, die eigentlich das mahnende Zeichen sein sollten, die den erhobenen Zeigefinger zeigen und sagen, Leute, guckt auf Gott und guckt darauf, was Gott in seinem Bund gesagt hat. Sie weissagen das Blaue vom Himmel nach dem Mund der Könige und nach denen, die sie bezahlen. Der Segen ist käuflich und das Recht ist so gebeugt und so pervertiert, dass es auch noch alles mit rechten Dingen passiert und die Reichen unter Legitimität, unter Recht die Armen bestehlen und Gott eigentlich vollkommen vergessen ist. Micha stellt ein massives Fazit aus. In Kapitel 3, Vers 2 schreibt er, ihr liebt das Böse und hasst das Gute. Ihr liebt das Böse und ihr hasst das Gute. Und deswegen kommt ein Gericht. Deswegen wird Gott die Völker um euch herum nutzen, um euch zu vertreiben, um euch das Gericht anzukündigen. Ihr Lieben, in der Vorbereitung, und Anja sagte es gerade schon, diese Gerechtigkeit, diese Güte für alle, die Micha hier anprangert, die sehe ich auch bei uns. Die sehe ich auch in Deutschland, die sehe ich auch in unserer Welt. Ich sehe in der Vorbereitung, sehe ich 3 Millionen Menschen in Deutschland, die arbeiten gehen und von ihrer Arbeit nicht leben können. Die wir ausnutzen, damit sie die Bodensätze machen, die wir am liebsten noch in eine Ecke stellen und über sie reden. Dass wir eine unzählige politische Energie darauf aufwenden, bloß den Ärmsten der Armen noch nicht das Schwarz unter den Fingernägeln zu gönnen. Bloß da kein Cent zu viel ausgeben, weil es könnte ja der Gerechtigkeit dann nicht mehr Genüge getan sein, dass dann die Ärmsten der Armen eine halbwegs würdige Existenz führen. Wir verwenden darauf so viel Energie und so viel Zeit und so viel Frustration und Empörung in unserem Leben, dass wir gar nicht mehr wahrnehmen, wie ungerecht es auf der anderen Seite eigentlich ist. Wo ist denn der Aufschrei, wo ist die Empörung, wo ist die Gerechtigkeit gegenüber millionenfacher Aneignung von Steuergeldern bei Cum-Ex-Skandalen? Wo ist die ausgleichende Gerechtigkeit, wenn es um Vorstandsdividenden geht, wo es überhaupt keine Verhältnis mehr hat? Und jetzt könnte man meinen, ja gut, wir machen ja politisch was, aber wir machen politisch genau das Falsche tatsächlich. Wir streiten uns wieder darum, wie viel ist jetzt Bürgergeld und erlassen dafür die Aufbewahrungsfrist für beispielsweise Cum-Ex-Akten. Banken, die sich und uns allen bereichert haben, die dürfen jetzt früher schreddern und das ganz legal und damit ihre Schlechtigkeit vertuschen. Das ist unser Recht. Das ist das Recht, das in Deutschland jetzt gilt. Und genau so ein Recht, das die Reichen bevorzugt und diese Ungerechtigkeit begünstigt, sieht auch Micha. Und ich muss auch nicht so. Und bei uns ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Ich kann ja auch noch ins Größere gehen, ich kann in die Welt gucken. Wir streiten uns darüber, dass ein Lieferkettengesetz für unsere Betriebe unzumutbarer Bürokratieaufwand ist. Was scheren mich da die Kindersklaven in Bangladesch? Was scheren mich die unwürdigen Zustände im Kongo, in den Minen? Es schert mich nicht. Ich kann hier unser Recht so sehen, aber das nützt nur denen, die reich sind und die haben. Wir müssen uns da gar nicht hochtun. Micha spricht auch zu uns, auch in unser Sozialsystem. Und wie reagiert jetzt das Volk auf Michas Klagen und auf Michas Kritik? Sie sagen, was sollen wir denn tun, um uns vor Gott wieder zu beugen? Und ich denke, okay, besser spät als nie. Besser spät als nie merken, okay, da sind wir irgendwie falsch abgebogen. Aber dann wird man vollkommen sprachlos. Sie fragen, was ist der Preis für unsere Sünden? Wie viele Kälber brauche ich? Wie viele Bäche des Öls? Wie viele Brand- und Schlachtopfer? In Micha Vers 6, Kapitel 6 schreiben sie, womit soll ich mich beugen vor dem Herrn? Soll ich ihm mit Brandopfern nahen, mit einjährigen Kälbern? Wird er wohl gefallen haben an 1000 Widdern und an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretungen, meines Leibes Frucht für meine Sünde geben? Und ich denke, ich werde sprachlos. Das Volk kriegt hier gesagt, ihr lebt nicht mit Gott. Ihr seid im vollkommenen Schiefstand. Euer Leben, eure ganze Einstellung hat nichts mehr mit dem zu tun, was Gott von euch will. Und sie fragen, was kostet es denn, dass wir wieder richtig sind? Was ist der Preis für unsere Unschuld? Möchte ich Widder? Möchte er Brandopfer? Nein, Gott möchte dies alles natürlich nicht. Und sie schrecken nicht mal davor zurück, Kinder, ihre eigenen Kinder zu opfern. Die Erstgeborenen, täuscht euch nicht, das sind Kinderopfer, die auch in 2. Könige 27 von Gott bestraft werden. Sie merken gar nicht, sie verstehen Michas Aussagen gar nicht mehr. Sie sind so weit weg von ihrem Gott, dass sie überhaupt nicht mehr verstehen, was Gott von ihnen möchte. Sie verstehen gar nicht mehr, dass Gott einen Anspruch auf sie hat, nicht auf ihre Opfer, einen Anspruch auf sie und auf ihr Leben, auf ihre Herzen. Und sogar pervertieren sie das ins Umgekehrte. Sie glauben, sie könnten einen Anspruch von Gott erzwingen, einen Anspruch auch auf Gnade für einen Preis dieser Opfer. Ich finde ein ganz verstörender Gedanke, aber bei genauerer Betrachtung auch ein Gedanke, der gar nicht so weit weg von uns ist. Wir bringen keine Opfer und sind auch weit davon entfernt, unsere Kinder darzubieten. Aber wir spenden, um unser Gewissen zu beruhigen, Klickerbeträge, die uns nicht wirklich wehtun. Wir versuchen da zu beruhigen, ja, wir sind ja nicht so schlecht wie die oder wir machen ja schon dies und das, obwohl wir da lange nicht unsere Möglichkeiten ausschöpfen. Und wir wiegen uns selber mit der trügerischen Sicherheit, dass wir einen liebenden Gott haben, dass er uns vergibt, dass er unser Unrecht verzeiht, dass er uns das alles wegtritt. Wir lieben die gleiche Hoffnung, die gleiche Sicherheit haben auch diese Menschen, die vorschlagen, ihre Kinder zu verbrennen, um ihre Sünden zu tilgen. Sie schreiben nämlich in Micha 2, Vers 6. Entschuldigung. Micha 2, Vers 6. Wir werden nicht zu Schanden werden. Du darfst so etwas nicht sagen. Darfst du etwas sagen dem Haus Jakob? Meinst du, der Herr sei so schnell in seinem Zorn? Sollte er solches tun wollen? Sie sind sich so sicher, dass sie als erwähltes Volk in Sicherheit leben, in der Gegenwart Gottes, dass ihnen das alles nichts anhaben kann. Lieben, ich wiederhole mich. Sie verstehen nicht, dass Gott einen Anspruch auf sie hat. Verstehen nicht, dass Jesus einen Anspruch an und auf uns hat. Fallt nicht auf diese Sicherheit herein. Denn Gott lässt das Volk und auch uns nicht im Dunkeln tappen, was sein Anspruch an uns ist. Auf dieses Nichtverstehen des Volkes gibt Micha eigentlich eine überwältigende Antwort, und zwar, weil sie so kurz und so knapp ist. Er sagt, dir ist gesagt, Mensch, was gut ist, und zählt dann drei Dinge auf. Dir ist gesagt, was gut ist, Mensch. Mensch, nicht Jude, nicht Volk. Dir, Mensch, ist das gesagt. Es ist dir in dein Herz geschrieben. Und diese drei Dinge, die bedingen sich auch gegenseitig. Dir, Mensch, ist gesagt, was gut ist, nichts außer halte das Recht, ist das Erste. Halte das Recht, halt dich an meinem Bund fest, bleibt in mir und ich in euch. Bleibt in mir und ich in euch. Genau. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker und lehrt sie alles zu halten, was ich euch geboten habe. Das sind so essentielle Verse, die durch die ganze Bibel immer wieder, der Appell Gottes an dich, an uns ist, halte dich an das Recht. Ganz zentral, halte dich an das Recht. Setze Gott als das Recht ein und wahre das Recht, das Gott dir gibt und wahre das Recht, das Gott anderen auch gibt. Wahre das Recht, das Gott anderen gibt. Und dieses Recht ist niedergeschrieben in dem lebendigen Wort Gottes. Luther übersetzt deswegen auch am Wort Gottes festhalten. Beides spannende Punkte. Am Recht festhalten, an der Gerechtigkeit des anderen. Und es ist gut, dass wir in der Bibel lesen können. Es ist gut, dass wir darin einen Maßstab für Gottes Gerechtigkeit haben, für Gottes Recht, dass wir in der Bibel eine Offenbarung haben, was Gott als Recht sieht. Es ist ein Wort, das uns auch heute noch bewegt und antreibt und erkennlich, welche Autorität das Recht eigentlich über dich hat. Dass es gut ist und von Gott kommt. Ich sagte es am Anfang, das Recht, das von Gott kommt, das Recht, das wie Gott das Land aufteilt, ist ein Recht, das jeden leben lässt und das ihn im Zentrum stellt. Und diese zwei Dimensionen, die ein Recht, das jeden leben lässt und ein Recht, das Gott ins Zentrum stellt, das sind die zwei anderen Sachen, die Micha noch sagt. Er sagt, dir ist gesagt, was gut ist. Nichts als das Recht halten, Güte lieben. Güte lieben oder Liebe üben, übersetzt Luther. Und das ist der springende Punkt. Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ist ein Punkt, der in meiner Auffassung, in unserer Frömmigkeit viel zu kurz kommt. Viel zu kurz. Wir haben unfassbar viele Predigten, Lesetexte, Lesepläne, Themenblöcke dazu, wie ich und mein Herr Jesus integer sind, wie ich und mein Herr Jesus zusammen sind, wie ich meine Gottesbeziehung auf die nächste Stufe bringe, dass ich in meinem Gebetsleben intensiver werde, dass ich in meinem Lobpreis intensiver werde und stärker werde. Ich und mein Gott, das steht für uns ganz oft an erster Stelle. Und es ist auch gut, dass wir das im Fokus haben. Aber im Doppelgebot der Liebe ist das eben nur die halbe Miete. Es heißt nicht, liebe deinen Gott, Punkt, Ende. Es heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir können nicht auf der einen Seite versuchen, unsere Gottesbeziehung immer weiter zu pflegen und die Beziehung zu unserem Nächsten in derart kümmerlicher Weise runterfallen zu lassen. Da stampft Micha auf. Micha stampft nicht auf, dass das Volk keine Gottesbeziehung mehr hat. Micha stampft auf, weil der Nächste wegfällt. Die Gerechtigkeit dem Nächsten gegenüber. Micha schreit nach einer gerechten Beziehung. Er schreit danach, dass das Gottesvolk wieder gerecht wird. Er schreit danach, dass das Volk wieder in Liebe miteinander umgeht, dass es wieder Liebe zum Nächsten, zum Menschen hat. Und Micha fordert dich zu einer aktiven Liebe heraus, nicht zu einer, ich mache Liebe da, wo ich stehe, sondern zu einer Liebe, die dich hinterfragt, wo habe ich keine Liebe gezeigt? Wo habe ich denn ungerecht gehandelt? Wo bin ich anderen Liebe schuldig geblieben? Wo strahlt Gottes Licht und Gottes Güte in mich hinein, aber ich zweifle und versage darin, diese Güte wieder auszustrahlen? Das fordert uns Micha. Nichts als das Recht halten, Güte üben und zu guter Letzt demütig mit deinem Gott gehen. Demütig mit deinem Gott gehen. Und das ist dieser zweite Teil des Rechts. Gott ins Zentrum stellen. Mit Gott auf dem Weg sein und auch Gottes Autorität über dich anerkennen. Und hier schließt sich auch ein kleines Kreis. Ihr merkt, das webt alles ineinander, denn das Recht zu halten heißt ja gerade, Gott zu lieben, heißt ja gerade, das Recht zu lieben, den Nächsten zu lieben. Mit Gott demütig sein heißt, zu erkennen, dass wir in Gottes Hand sind, zu erkennen, dass Gott die Autorität hat, zu erkennen, dass wir keinen anderen Götzen nachfolgen können, zu erkennen, dass wir ehrlich mit Gott sein müssen, ehrlich mit Gott sein dürfen, ihn erklären dürfen, wo wir auch gescheitert sind in der Liebe, wo wir gescheitert sind in der Güte. Weil Gott kennt dein Herz, er kennt die Schwachheit in uns, er kennt, dass wir jeden Tag fallen. Und in dieser Demut vor unserem Gott, vor unserem Herrn Jesus, kommt die Gnade, die auch Micha zusagt. Denn Micha endet ja nicht darin, dass er sagt, das und das und das, sondern er endet ja damit, dass er sagt, demütige dich vor deinem Gott und dein Gott hat Gnade mit dir. Dein Gott wird sich über dich erbarmen. Lieben, ich glaube, in dieser Beziehung brauchen wir sehr viel Ausdauer. Diese Liebe, die das Recht des anderen erfasst, und die Gott selber darstellt, die Güte. Da ist ein langer Weg hin. Und ich finde da, ich kann von mir sprechen, aber ich glaube, vielen von euch geht es ähnlich, dass ich bestimmt ein, zwei Dinge in meinem Leben weiß, wo ich Güte mangeln lasse, wo ich diese aktive Liebe schleifen lasse, wo ich ungeduldig werde in meinen Beziehungen zu meinen Schülern, in meiner Ehe, in meiner Familie, in meinem Freundeskreis. Und ganz besonders in meiner Verantwortung auch in der Welt. Jesus sagt, was du einem der geringsten meiner Brüder getan, das hast du auch mir getan. Ich finde, da haben wir alle einen Verbesserungsbedarf. Micha gibt aber auch eine Zusage Gottes ab. Denn er sagt, ja, die Welt ist ein ungerechter Ort. Ja, es ist notwendig, dass Gott kommt und dass Gott richtet. Das ist notwendig und das ist nur gerecht. Aber Gott wird auch gnädig sein. Die Hoffnung, Schwerter zu Pflugscharen, das ist Micha. Die Hoffnung, dass ein König aus Bethlehem kommt, der ein neues Friedensreich aufbaut, das ist Micha. Und es ist auch Micha, der sagt, wer ist dein Gott wie du, der die Sünden verzeiht und das Unrecht vergibt, der all unsere Vergehen zertritt und ins tiefe Meer wirft. Und in dieser Hoffnung möchte ich leben. Und möchte ich auch meiner Verantwortung gegenüber meinen Mitmenschen neu gerecht werden. Amen.